Vom Flugzeug direkt ins Gefängnis. Kurz vor Mitternacht in der vergangenen Woche auf dem Frankfurter Flughafen landet eine Chartermaschine. An Bord sind 8 deutsche Frauen und ihre 23 Kinder. Sie hatten für den IS gearbeitet. Einige der Frauen wurden sofort festgenommen. Es war die bisher größte Rückholaktion der Bundesregierung. Was haben diese Frauen in Syrien und dem Irak getan? Kann man sie einfach vor Gericht stellen? Und können sie jemals wieder normal hier bei uns leben? Das besprechen wir in dieser Ausgabe des Wieder was gelernt Podcasts mit der Islamforscherin Susanne Schröter. Abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts, Spotify oder Audio Now und sehen Sie immer, wenn es eine neue Folge gibt. Ich bin Caroline Amme. Es ist Mittwoch, der 13. Oktober. Hallo. Gewalt, zu wenig Essen, die medizinische Versorgung ist schlecht und etliche Kinder sterben an Krankheiten und Unterernährung. Die Zustände in den Gefangenenlagern im Nordosten Syriens sind mit deutschen Gefängnissen natürlich nicht zu vergleichen. Die kurdischen Soldaten haben in den Lagern vor allem Frauen von IS-Kämpfern und ihre Kinder untergebracht. Sie leben dort und werden streng bewacht, seitdem der Islamische Staat vor 3 Jahren besiegt wurde. Eins der Flüchtlingslager ist Rosch. Dort leben schätzungsweise noch mehr als 100 Deutsche, dazu etliche Kinder, die im Ausland geboren wurden. Die Männer sitzen meist in kurdischen oder irakischen Gefängnissen. Auch die 8 Frauen, die Anfang Oktober nach Deutschland geflogen wurden, waren dort inhaftiert. Sie waren nach Syrien gereist und hatten sich dem Islamischen Staat angeschlossen. Die Kurden nahmen sie gefangen. Monatelang hatten deutsche Diplomaten mit Vertretern der kurdischen Selbstverwaltung geheim verhandelt. Jetzt hat sie die Bundesregierung zurück nach Deutschland geholt. Eine Chartermaschine flog die Frauen und Kinder nach Frankfurt am Main. Gegen 6 der IS-Rückkehrerinnen lagen Haftbefehle vor. 3 von ihnen wurden noch am Flughafen von der Bundesanwaltschaft festgenommen. Der Vorwurf: Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Und sie sollen ihre Kinder nach der radikal-islamischen Ideologie erzogen haben. Die Rolle der Frauen im IS beschränkt sich nicht nur auf Haus und Herd. Sie haben teilweise aktiv mitgemischt, weiß Susanne Schröter. Sie leitet das Forschungszentrum Globaler Islam.
A, wissen wir, dass einige von diesen Frauen in eigenen Frauenbrigaden waren, die also für die Aufrechterhaltung dieser barbarischen Ordnung mitverantwortlich waren. Wir wissen, dass Frauen andere Frauen kontrolliert, verhaftet und auch gefoltert haben. So ganz kann man dem nicht zustimmen, dass die Unterstützung nur darin bestand, dass man den Männern Kinder geboren hat und ihnen in den Haushalt geführt hat. Für die ganze Logistik und so weiter waren die Frauen auch ganz wichtig. Also die haben weitaus mehr Bedeutung gehabt, als man das vielleicht auf den ersten Blick glauben mag.
Auch eine der 3 festgenommenen Frauen war in einer solchen Frauenbrigade. Sie hatte ein Kalaschnikow-Sturmgewehr und konnte mit Sprengfallen umgehen. Die 2. Frau war 2014 mit ihrer kleinen Tochter nach Syrien gereist und hat dort nacheinander mindestens 6 IS-Mitglieder geheiratet. Außerdem soll sie auch andere Frauen zum IS nach Syrien geholt haben. Mindestens 2 der Frauen gelten als Gefährderin. Das heißt, dass ihnen die Polizei schwere politisch motivierte Straftaten zutraut. Über 1000 Menschen mit deutschem Pass sind in den vergangenen Jahren nach Syrien oder in den Irak gegangen. Ein Viertel davon Frauen. Ein Teil hat beim IS, bei Al-Qaida oder ähnlichen terroristischen Gruppen gekämpft oder sie unterstützt. Etwa ein Drittel dieser ausgereisten Frauen und Männer sind inzwischen nach Deutschland zurückgekommen.
Man kann nicht genau sagen, wie viele in Deutschland sind, weil man natürlich nur diejenigen zählen kann, die aufgegriffen werden. Also all diejenigen, die einfach unbemerkt zurückkommen, von denen weiß man es gar nicht. Also es gibt keine wirklich verlässliche Zahl.
2019, vor 2 Jahren, hat die Bundesregierung damit begonnen, Personen aus den Gefangenenlagern nach Deutschland zu holen. Erst Kinder, später auch Frauen. Deutschland muss deutsche Staatsbürger aus Krisenregionen zurückbringen, so steht es im Konsulargesetz. Einige Gerichte haben entschieden, dass die Bundesregierung auch Frauen zurückholen muss, die sich freiwillig dem IS angeschlossen haben. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius beim Sender Welt.
Das ist keine Frage, ob wir das wollen oder ob uns das gefällt. Das ist eine Frage des deutschen Staatsangehörigkeitsrechts. Es handelt sich um deutsche Staatsangehörige und wir können die gar nicht verweigern.
Europa tut sich schwer mit der Rückholung von IS-Anhängern und Anhängerinnen. In den vergangenen 2 Jahren haben die europäischen Länder nur wenige Frauen und Kinder in ihre Heimatländer zurückgebracht. Deutschland ist neben Finnland und Italien eins der wenigen europäischen Länder, das nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder aus dem ehemaligen IS-Gebiet zurückbringt. Besser bekommen es Usbekistan, Bosnien, Kosovo und die USA hin. Sie waren praktisch die Ersten, die all ihre Staatsbürger aus Syrien in die Heimat zurückgeholt haben. Die Aktion von vergangener Woche war die vierte und bisher größte Rückholaktion von deutschen IS-Anhängern. 23 Kinder saßen zusammen mit den Frauen im Flugzeug. Viele von ihnen sind gezeichnet von den Bedingungen im Lager. Mitarbeiter vom Jugendamt haben sie am Flughafen in Empfang genommen und kümmern sich jetzt um sie. Susanne Schröter sagt, die Kinder von IS-Rückkehrerinnen brauchen psychologische Hilfe, denn sie seien nicht nur traumatisiert, sondern auch längst radikalisiert.
Ein ganz großes Problem, wo man auch noch nicht so richtig weiß, wie man damit verfahren möchte, sind Minderjährige oder sogar Minderjährige unter 14, Kinder, die in IS-Familien aufgewachsen sind, die mit im Krieg waren und die jetzt von ihren Müttern, die nach wie vor an dieser Ideologie hängen, weiter in dieser Ideologie erzogen werden. Ja, wir wissen, dass es Kinderspielzeug gibt, das die klassische Dschihadistenfamilie zeigt und ähnliches mehr. Also da kommen noch einige Herausforderungen auf unsere Gesellschaft zu, die auch im Bereich von Erziehung, Schule, Pädagogik angesiedelt sind.
Die Kinder sind Opfer der Entscheidung ihrer Eltern. Die Frauen, die nach Syrien und in den Irak gegangen sind, haben sie einfach mitgenommen in den Krieg. Zum Teil ohne, dass die Väter Bescheid wussten. Die Kinder und ihre Geschwister, die vor Ort zur Welt gekommen sind, werden oft von ihren Eltern vernachlässigt. Und sie sehen Schreckliches. Eine der nun zurückgereisten Frauen soll ihrer Tochter auch Hinrichtungsvideos gezeigt haben. In den Lagern für die Familien von gefangenen Kämpfern des Islamischen Staats im Nordosten Syriens sind dieses Jahr schon über 60 Kinder gestorben. An Gewalt, Krankheiten und Unfällen, sagt die Organisation Save the Children. Viele Regierungen lassen die Kinder im Stich, so der Vorwurf. Auch die Kurden in Syrien, die die Lager verwalten, fordern seit Jahren, dass europäische Länder wie Deutschland ihre Staatsangehörigen zurücknehmen sollen. Bundesaußenminister Heiko Maas sagt aber, die Lage in der Region ist sehr schwierig. Allein logistisch ist das Rückholen nicht einfach, da mit vielen Leuten aus der Region zusammengearbeitet werden müsse, so die Bundesregierung. Außerdem habe sie keine konsularische Präsenz mehr in Syrien. Viele Länder wollen auch keine Extremisten bei sich haben.
Wollen mag sie eigentlich keiner. Das ist schon mal gewiss. Und deshalb lehnen viele Länder das auch ab. Auch deshalb, weil man weiß, dass es sehr, sehr schwer sein wird, diesen Leuten vor Gericht etwas Belastbares vorzuhalten. Etwas Belastbares, das sie dann tatsächlich auch ins Gefängnis befördert. Weil die Zeugen zum Teil tot sind, zum Teil erreicht man sie nicht. Man weiß gar nichts von ihnen, weil Sprachschwierigkeiten dazukommen, weil man nicht genug Zeit hat zum Recherchieren. Also die Bedingungen sind sehr, sehr ungünstig für Prozesse, die tatsächlich dann zu einer Verurteilung führen sollen. Und das wissen natürlich alle Beteiligten. Und deshalb sind viele Länder eben der Meinung, dass sie die gar nicht wiederhaben wollen.
Einige der Straftäter können vielleicht verurteilt werden, andere aber nicht. Belastbares Material von Deutschland auszufinden und Identitäten festzustellen, ist schwierig. Die Polizei sagt, dass sie nicht in Syrien und im Nordirak auf Spurensuche gehen kann. Im Bürgerkriegsland Syrien gibt es keine anerkannten Gerichte. In Deutschland sind Prozesse gegen IS-Rückkehrer aber möglich. Susanne Schröter sagt, nachweisen könne man den Frauen vermutlich, dass sie Mitglieder einer terroristischen Organisation sind.
Es müssten auch Gerichte sein, die wirklich mit Fachleuten besetzt sind. Ja, und wenn jetzt vor einem deutschen Gericht, das sind Leute, die kennen sich weder in der Region aus, noch haben sie Sprachkenntnisse, noch wissen sie viel über die ideologische Struktur oder die militärische Struktur, wie das alles vonstatten ging. Das sind also keine Fachleute und die lassen sich natürlich auch über den Tisch ziehen oder können nicht adäquat nachhaken.
Immerhin, einige Verurteilungen von IS-Kämpfern hat es mittlerweile schon gegeben. In Deutschland liegt ihre Zahl im mittleren zweistelligen Bereich. Einfacher könnte es vielleicht sein, den IS-Anhängern vor Ort den Prozess zu machen. Seitdem der Islamische Staat besiegt ist, kontrollieren die Kurden die Gebiete in Syrien. Die kurdischen Behörden aber sagen, sie bekommen es selbst nicht hin, Prozesse für alle inhaftierten ausländischen Verdächtigen zu organisieren. Sie hatten deshalb mehrmals schon ein internationales Sondergericht vorgeschlagen.
Die Kämpfer kommen aus sehr unterschiedlichen Ländern. Das müsste man auch international bearbeiten. Das heißt, da müsste sich die internationale Gemeinschaft für einsetzen, dass diese Leute in Gefangenschaft bleiben und dass ihnen der Prozess gemacht wird mit aller gebotenen Fairness, aber auch mit aller gebotenen Sorgfalt. Ich glaube, das ist ein Vorschlag, da sollte die Politik wirklich drüber nachdenken, weil dann hätte man auch nicht das Klein-Klein, jeder Staat macht so seines, sondern man würde sich auch gemeinsam zu der Verantwortung bekennen.
Wie geht es jetzt weiter mit den ehemaligen IS-Anhängern, die jetzt schon wieder in Deutschland sind? Wie können sie ins normale Leben zurückfinden? Helfen sollen Deradikalisierungsprogramme. Damit die wirken, müssen die Menschen aber auch selbst dazu bereit sein, der IS-Ideologie abzuschwören. Gerade bei den Frauen sei das schwierig, sagt Susanne Schröter. Sie würden sich weiter in radikalen Kreisen aufhalten oder ihre Kinder im Sinne der Ideologie erziehen.
Die Grundlage jeder Deradikalisierung ist, dass man dieser Leute habhaft wird und dass sie mitspielen. Und mitspielen tun sie in der Regel, wenn sie zu einer Gefängnisstrafe verurteilt werden und das eben Teil einer Vereinbarung ist, die auch bestimmte Vorteile bietet. Aber all diejenigen, die überhaupt nicht belangt werden, die auch freigelassen werden müssen, also beispielsweise die Mehrheit aller Frauen, denen man kaum etwas nachweisen kann, die werden auch nicht deradikalisiert, weil sie natürlich gar nicht in diese Maßnahmen hineingehen werden. Sie selber sind gar nicht der Meinung, dass sie radikal sind. Sie sind ja der Meinung, dass sie den wahren Islam verstanden haben.
Ein Teil der Frauen glaubt immer noch an die Ideale des Islamischen Staats. Ein Patentrezept dafür, wie wir mit ehemaligen IS-Kämpfern umgehen, gibt es nicht. Nicht in Deutschland und bisher auch in keinem anderen Land. Was definitiv keiner will, eine neue Generation von IS-Kämpfern in Deutschland. Das war wieder was gelernt von NTV mit Caroline Amme. Schreiben Sie mir gern Ihre Kommentare zu diesem Podcast. Bis zum nächsten Mal.